Noch kurz eine Info in eigener Sache. Du hast Medizin oder Zahnmedizin studiert und Spaß an redaktioneller Arbeit? Das Via Medici-Team sucht Verstärkung. Den Link zur Stellenausschreibung findest du in den Shownotes. Und nun geht's aber wirklich los mit der Folge. Heute gibt es ganz viel Liebe und Leidenschaft für die Dermatologie. Dieses Fach ist nämlich wichtiger, als viele vielleicht vermuten.
Kaum einer sieht den Patienten so in seiner kompletten Fülle, sage ich mal, wie der Dermatologe. Weil kaum sonst ziehst du dich ja komplett aus und es wird sich alles einmal ordentlich angeguckt. Und dadurch siehst du ja auch ganz viele Sachen, die andere überhaupt nicht zu Gesicht bekommen.
Wichtiger Punkt. Und durch diese besondere Verantwortung hast du in dem Fach einfach noch ganz viele andere Krankheitsbilder im Kopf.
Sehr, sehr interdisziplinär auch.
Das ist Ellie, Assistenzärztin in der Derma. Ich kenne sie eigentlich schon ewig und auch deshalb hat mir unser Gespräch viel Spaß gemacht. Es war einfach super informativ. Ellie erzählt, wie vielseitig der Job in der Realität ist und wie glücklich man die PatientInnen gerade in der Derma machen kann.
Dein ganzes Leben ist ja davon beeinträchtigt, weil es ist auf der Haut und damit sieht man es. Und für die Patienten ist das natürlich, gerade wenn das alles im jungen Alter auftritt, unheimlich beeinträchtigend, ne? Und die machen sich ja auch selber ganz, ganz schlimm fertig, deshalb, was sie ja gar nicht bräuchten. Aber deshalb hilft es denen unheimlich.
Und was Ellie auch super gefällt, in der Derma arbeitet ihr ganz stark präventiv und könnt vielen helfen, bevor überhaupt Schlimmeres aufgetreten ist. Also lasst euch von Ellies Leidenschaft anstecken.
Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel.
Ekzem, Exanthem, Enanthem, klingt alles irgendwie ähnlich. Was kannst du Medizinstudierenden, aber auch jungen ÄrztInnen mit an die Hand geben, um sich im Dschungel der Efloreszenzen zurechtzufinden?
Also, es ist wirklich ein Thema, was man gesehen haben muss, muss ich ehrlich sagen. Und das ist ja auch so eine Sache, was ich so sehr an der Derma liebe, muss ich ehrlich sagen. Du siehst das Problem. Du siehst die Thematik, Patienten kommen zu dir und können dir erstmal zeigen, worum es geht. Also es gibt tatsächlich auch manche Fälle, da kommen sie mit etwas und du siehst nichts. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber in den allermeisten Fällen kannst du es sehen. Und gerade dann so diese Definition, das zu unterscheiden, ich glaube, das hilft wirklich immer, wenn du es einmal wirklich klinisch gesehen hast bei den Patienten. Weil das sind meistens nur so super kleine Nuancen, gerade so Exanthem versus Enanthem. Das ist ja dann quasi Enanthem einfach nur, dass es in der Mundschleimhaut zum Beispiel ist. Das musst du einfach einmal gesehen haben am Patienten, am Beispiel, und dann kannst du es eigentlich auch nicht mehr vergessen, würde ich sagen. Das ist ja so das große Ding in der Medizin und auch beim Medizinstudium. Du lernst Ewigkeiten ganz, ganz viel, aber bevor du es nicht mal selber gesehen oder gemacht hast, kannst du es auch nicht wirklich lernen, sag ich mal. Weißt du?
Und dann nehmen wir jetzt mal die Abbildungen mit raus, weil die haben wir im Studium noch und nöcher.
Richtig. Das ist halt dann im wahren Leben, sag ich mal, halt wirklich komplett anders. Und das ist auch sowas, was ich tagtäglich sehe und mir denke, es ist halt nicht so schwarz und weiß, wie es im Lehrbuch steht. Also klar, es ist immer eine ganz nette Hilfe, an der du dich so ein bisschen orientieren kannst. Aber es gibt halt bildlich gesprochen nur 500.000 Graustufen dazwischen. Und es muss halt nicht nur das erythrosquamöse Plack sein, damit es dann die gute alte Schuppenflechte ist, nach dem Motto. So, da gibt es halt auch Zwischenvarianten, dass es dann doch eine Schuppenflechte ist, wo du auf den ersten Blick überhaupt nicht daran denken würdest. Das gibt es halt auch. Deshalb muss man da halt, glaube ich, wirklich, ja, wie bei allem in der Medizin, aber da halt wirklich auch trotzdem sehr offen sein und gerade auch breitspurig in die Anamnese reingehen, um da wirklich halt alles herauszufiltern. Und letztendlich, was da auch das ganz große Ding ist, ist dann immer dann doch die kleine Hautprobe, wo du es dann mal unter dem Mikroskop histologisch untersuchen kannst. Sag ich auch immer, nur dann kannst du es ja wirklich sicher sagen.
Machst du das selber oder schick dir das weiter?
Also ich nehme selber die Probe, aber dann schicken wir die weiter. Also wir machen das jetzt nicht selber unter dem Mikroskop, sondern wir schicken das dann an Pathologen. Mhm. Pathologen haben auch meinen allergrößten Respekt, muss ich ehrlich sagen. Also weil die kriegen ja alles, von allen Fachrichtungen kriegen die ja die kleinen Biopsien, ne? Und dann müssen die ja komplett differenzieren. Aber nee, das machen wir nicht selber, das schicken wir weiter.
Viele Organerkrankungen gehen ja auch mit Veränderungen der Haut einher. Nur mal so als Beispiel, das Erythema nodosum kann Hinweis sein auf eine Infektion, auf eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung oder auch auf eine Sarkoidose. Bei welchem Symptom wirst du hellhörig und schickst PatientInnen dann doch zu einer Fachärztin oder einem Facharzt, also einem anderen?
Ja, also natürlich immer so AZ, was den AZ mit angeht, also so diesen Allgemeinzustand. Wenn sich was so komplett gravierend verändert, dann noch mit Fiebersymptomatik, das alles so hinzukommt, du halt auch fast so eine richtige Wesensveränderung merkst. Dann natürlich, ja klar, auch das klassische Reiseanamnese, irgend solche Sachen, wenn die da noch mit hinzukommen, wenn da irgendwas nicht so richtig passt. Letztens hatte ich zum Beispiel auch mal, es war eine Patientin, die hatte mal ein Mama-CA, also schon in der Anamnese. Und dann ist beim Hautcheck aufgefallen, dass so dieses ganz typische, diese Orangenhaut quasi so an der Brust halt wieder. Und halt, es sah halt wirklich, es sah nicht gut aus, was man da an der Haut gesehen hat. Und dann habe ich sie zum Beispiel dann auch weitergeschickt nochmal zum Gynäkologen, damit das einfach nochmal abgeklärt wird. Es war zum Glück nichts, war alles gut. Aber einfach solche Sachen. Man muss ja auch ehrlich sagen, kaum einer sieht den Patienten so in seiner kompletten Fülle, sage ich mal, wie der Dermatologe. Weil kaum sonst ziehst du dich ja komplett aus und es wird sich alles einmal ordentlich angeguckt und dass du in jede Hautfalte und Pore quasi reinguckst. Und dadurch siehst du ja auch ganz viele Sachen, die andere überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Und dadurch, finde ich, ist es ja auch irgendwie so ein bisschen unsere Pflicht, dann da nochmal ein bisschen weiter zu gucken. Oder was das ganz große Ding ist, natürlich auch immer rheumatische Erkrankungen, weil gerade mit der Schuppenflechte gibt es ja oft Überschneidungspunkte. Und sobald die irgendwie ein bisschen sagen, dass sie da auch Gelenkbeschwerden haben, dann schicken wir es immer nochmal zum Rheumatologen, damit das nochmal abgeklärt wird. Oder was ich tatsächlich auch oft mache, sind die Gastroenterologen und auch quasi die Proktologie. Weil da gucken wir natürlich auch hin, weil das ist natürlich, also Gesäß ist auch was, da gucken auch die Gynäkologen nicht wirklich hin, die Urologen ja auch nicht, deshalb gucken wir da hin. Und sobald da irgendwas auffällt, sehe ich mich da auch voll in der Pflicht, da dem nochmal nachzugehen, muss ich ehrlich sagen.
Deep Dive.
Ja, also will man ja irgendwie nicht so drüber sprechen, aber finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ja, also ich würde sagen, da sind wir eigentlich schon sehr, sehr interdisziplinär auch.
Ich finde es auch super wichtig, dass man das für sich selber auch auf die Agenda schreibt, zu sagen, ich sehe mich hier als Schnittstelle zwischen verschiedenen Fachrichtungen und vielleicht mache ich so die Brücke zu dem, was halt verloren geht. Man muss nur einen Termin bekommen, ne?
Ja, das ist tatsächlich so eine Sache, aber da sag ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern gleich ist, ich kann jetzt nur für Sachsen sprechen, aber hier ist es zumindest so, dass man, wenn man ein akutes Problem hat, dann bekommt man auch schnell einen Facharzttermin. Es ist nur wichtig, man muss erst zum Hausarzt gehen, der muss eine spezielle Überweisung schreiben mit Hausarztvermittlungsfall, das muss unbedingt draufstehen und dann bekommt man innerhalb von 3 bis 4 Tagen einen Termin. Deshalb sage ich auch immer den Patienten, wenn sie wirklich akut was haben, dann sind wir auch da und dann kommen sie auch dran. Dann ist es nicht so, dass sie erst in einem halben Jahr einen Termin bekommen. Also geht schon, wenn wirklich was ist.
Praktische Tipps für alle dabei, ne? Würde ich mal sagen.
Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Sachsen so ist, aber ich glaube eigentlich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja gut, es gibt ja auch Sachen, die sind vielleicht jetzt nicht so akut. Ich sag mal nur ein Beispiel, Leberfleckkontrolle war ich jetzt seit, oh lass mich lügen, ich glaube seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr. Mhm. Ich habe super viele Leberflecke, aber ich kriege keinen Termin. Ich hatte einen gemacht, der ist quasi 3 Monate im Voraus gewesen. Der wurde dann abgesagt.
Na, ich gucke mir mal deine Leberflecke an, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Für alle da draußen. Ellie hat einen Freund, ich habe einen Freund. Wir kennen uns schon sehr lange.
Aber das ist schon wichtig. Vorsorge sowieso.
Absolut, bin ich absolut auch dafür. Über welche dermatologischen Krankheitsbilder sollte man in egal welchem Fachbereich unbedingt Bescheid wissen? Was würdest du sagen?
Also ganz klar, aber was ich wirklich auch nicht so einfach finde, ist natürlich der Hautkrebs. Beim Hautkrebs muss man natürlich differenzieren. Also ganz klar sagt man da einfach jetzt nur schwarzer versus weißer Hautkrebs nach dem Motto. Und beim weißen Hautkrebs kann man auch, natürlich gibt es ja immer noch zig Unterformen. Ich sag mal so ganz pauschal, der weiße Hautkrebs Also der betrifft wirklich dieser ganz klassische Basalzellkarzinom. Das Basalzellkarzinom ist es wirklich relativ häufig. 200 pro 100.000 Leute, sagt man, ist die Prävalenz in Deutschland. Also schon relativ hoch. Und Nummer eins Grund ist da tatsächlich die UV-Strahlung. Und es gilt tatsächlich nämlich auch als Berufskrankheit. Wenn man mehr als die Hälfte seiner Berufsjahre draußen verbracht hat, ist ein Basalzellkarzinom tatsächlich dann auch eine Berufskrankheit. Beziehungsweise die Vorstufen, diese aktinischen Keratosen. Das Basalzellkarzinom an sich tatsächlich noch nicht aktuell. Ist ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall geht es nur darum, dass man da diese Sonnenschäden, denke ich, schon gerne erkennen kann, beziehungsweise was dann halt wirklich, wo dann wirklich Not am Mann ist, sage ich mal, ist ja dann das maligne Melanom, dieser schwarze Hautkrebs. Da liegt die Prävalenz bei 19 von 100.000 pro Jahr. Ich liebe Zahlen, ich habe das damals letztes Jahr alles
gesteckt. Ist gar nicht aufgefallen, ja.
Und wenn wir da schon dabei sind, Plattenepithelkarzinom sind dann 40 pro 100.000. Das ist quasi auch eine Art vom weißen Hautkrebs. Beim schwarzen Hautkrebs ist es mitunter wirklich nicht so einfach, den zu erkennen. Es gibt da zwar diese ABCDE-Regel. Ich denke, das ist auch nicht verkehrt, um sich da so ein bisschen lang zu hangeln. Aber ich sehe es tatsächlich super, super häufig, dass wir Überweisungen vom Hausarzt bekommen mit schwarzem Hautkrebs. Und dann denkst du direkt immer, was ist los? So. Und dann siehst du es und dann ist halt eine Alterswarze. Also ist wirklich in 95% der Fälle der Fall, muss ich ehrlich sagen. Und an sich finde ich es gut. Ich sage auch immer lieber Vorsicht als Nachsicht, weil man muss auch ehrlich sagen, gesetzlich haben wir alle 2 Jahre ab 35 diese Hautkrebsvorsorge. Aber man sagt tatsächlich, 4 Monate ist der Zeitraum, wo sich was komplett neu verändern kann oder halt auch hinzukommen kann, was dann bösartig ist. Und das kann man natürlich selbst mit dieser regelmäßigen 2-jährigen Kontrolle überhaupt nicht abdecken. Deshalb sage ich auch immer, sobald irgendwas auffällig wird, und meistens haben die Patienten und jeder von uns quasi schon so ein Gefühl für seinen Körper und merkt auch, wenn da irgendwas nicht so richtig stimmt. Und deshalb sage ich auch immer, lieber einmal mehr als einmal zu wenig, einfach abklären, sobald da irgendwas ist. Deshalb, klar, das sind Sachen, die wichtig sind, wo man ein Auge drauf haben sollte. Aber ich glaube, selbst für andere Ärzte, die halt nicht in der Dermatätik sind, ist es da wirklich schwer, das abzugrenzen. Und ich weiß, die Derma wird da immer belächelt, es ist ja quasi nichts, aber das ist wirklich nicht so easy. Da muss man dann doch zum dermatologischen Facharzt oder der Fachärztin da hingehen. Und ansonsten würde ich natürlich sagen, so Neurodermitis, Schuppenflechte, das sind mitunter ja schon so Blickdiagnosen, wo man sich so ein bisschen wenigstens nur als Hausarzt sehen sollte, ah, okay, da ist was, das sollte ich quasi nochmal weiter abklären lassen, gerade bei diesen chronischen Sachen, die dann halt auch wirklich einer langfristigen Therapie bedürfen.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass in den anderen Fachbereichen einfach so ein Wissensleck herrscht, was so Derma angeht, weil von meinen Patienten auf Station ist fast jeder betroffen von irgendeiner Hautveränderung und natürlich rückt das irgendwie in den Hintergrund, aber primär kann das auch belastend sein, gerade wenn es so allergische Reaktionen auf Medikamente sind oder irgendeine Autoimmunreaktion im Zuge der Autoimmunschwäche von einer OP. Und das sind alles so Sachen, da weiß man sich nicht zu helfen. Man scheut sich auch davor, so ein Konsil Derma zu stellen. Man so denkt so, hä, ich weiß nicht. Ja, wenn es jetzt ganz schlimm ist, okay, ja. Aber...
Ich glaube, das ist auch so eine generelle Sache, weil ganz viele, du natürlich nicht, aber viele, glaube ich, belächeln die Derma ja schon und sagen so, ja, ist halt nur Derma, ist halt nur Cortison schmieren. Aber da sage ich ja gerne, wer 2024 noch behauptet, dass Derma nur Cortison schmieren ist, der zeigt eigentlich nur, wie wenig Ahnung er vom Fach hat. Es ist halt wirklich so viel mehr. Und wenn man sich nicht aktiv mit der Derma beschäftigt, ist es, glaube ich, auch ein Fach, wo man so gerade nach dem Studium eigentlich keinen Plan von hat. Weil ganz im Ernst, diese 10 Vorlesungen, die man da vor Jahren irgendwann mal hatte, die bringen dir da auch nicht viel.
Absolut. Ja. Was würdest du sagen, welche Notfälle können in der Dermatologie auftreten?
Das ist ja immer der gute alte Spaß. Der einzige dermatologische Notfall ist, wenn die Cortisonsalbe dann doch alle sein sollte. Ha! Stimmt natürlich nicht. Also es gibt tatsächlich ein paar dermatologische Notfälle, aber die sind dann tatsächlich meistens gar nicht wirklich in der Derma, sondern dann doch in der Inneren. Also so diese SSSS, dieses Staphylococcus-Scale-Skin-Syndrom, was dann halt eher die Kinder haben oder dann bei den Erwachsenen halt doch Lyle-Syndrom, wenn es in eine TEN übergeht. Aber das ist halt wirklich selten. Das sind solche Medikamentenreaktionen, sage ich mal, wo sich dann die ganze Haut wie einmal blasenbildend abschälen kann. Und dann kann es natürlich zum hypovolemischen Schock kommen und dann bist du halt auch ITS-pflichtig. Aber wenn das wirklich der Fall ist, dann liegst du meistens auch nicht mehr auf der Derma, erst recht nicht ambulant. Und auch dann bist du in der Derma nicht wirklich stationär, sondern bist du halt eigentlich schon auf der ITS. Deshalb muss ich auch ehrlich sagen, das, was ich stationär in der Derma gesehen habe, das waren auch sehr, sehr oft Fälle, die man theoretisch und praktisch auch ambulant hätte behandeln können. Muss man ehrlich sagen. Das muss man ehrlich sagen.
Du hast einmal versinnbildlicht, warum die Dermatologie für mich nicht in Frage kommt. Große Hautflächen, die sich abschälen, ja. Lecker.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, dass Derma eklig ist, ne? Sagen
ja.
Viele.
Du hast es ja schon gesagt, dass Derma nicht ABC ist, also angucken, betasten und Cortison schmieren, sondern ein bisschen mehr. Welche Medikamente benutzt ihr denn darüber hinaus noch, die häufiger sind?
Also, wo fange ich da an? Also topisch zum Beispiel jetzt bei der Neurodermitis haben wir natürlich noch die Calcineurin-Inhibitoren. Die kann man topisch halt auch sehr schön anwenden, halt auch im Gesicht. Die prickeln so ein bisschen auf der Haut, machen mitunter auch ein bisschen lichtsensibel, aber sie führen nicht zu so einer Atrophenhaut, wie zum Beispiel das Cortison auf lange Sicht. Das ist halt ganz gut. Bei der Schuppenflechte hingegen hat man dann zum Beispiel noch das Vitamin D, auch in Kombi mit Cortison zum Teil, was halt topisch ganz schön wirkt. Dann natürlich, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Richtung Akne gehen, ganz oben als meiner Lieblinge natürlich das Retinol. Retinol ist ein Vitamin-A-Derivat. Gibt's, ich sage immer Vitamin A, das ganz große Isotretinoin quasi, was man auch in Kapselform zu sich nehmen kann. Das ist quasi die Mutter. Und dann gibt es ganz viele kleine Schwesterchen, Söhne, Cousins und Cousinen und die werden dann in die ganzen Cremes gepackt und die kann man sich dann quasi topisch aufs Gesicht schmieren. Und Retinol hilft quasi super, sowohl bei Akne als auch so präventiv oder auch schon bei kleinen Fältchen dann. Es forciert quasi den Zellzyklus, dadurch wird das, was noch unter der Haut schlummert, erstmal so ein bisschen noch hervorgebracht. Deshalb kann es zu dieser Erstverschlimmerung kommen, diesem sogenannten Skin Purging. Und gleichzeitig regt es aber auch die Kollagenproduktion an, was ja ab 25 tatsächlich schon ein bisschen schwieriger wird. Und dadurch hilft es tatsächlich auch bei den kleinen Fältchen. Und gerade so bei der topischen Akne-Therapie spielt das eine große Rolle. Dann kann man zum Beispiel das auch mit BPO, also Benzoylperoxid, kombinieren. Da muss man allerdings aufpassen, das bleicht. Also sage ich auch mit den Patienten, die sollen das nicht unterschätzen, das bleicht wirklich, das bleicht einem alles weg. Die Bettwäsche, die Klamotten, die Handtücher, das wird alles ausgeblichen. Deshalb muss man am besten nur weißes Zeug da verwenden, weil das sonst sieht man das überall. Also da gibt schon viele schöne Sachen. Oder was jetzt auch ganz gehypt wird, ist zum Beispiel Azelainsäure. Kann man ja quasi, ist halt dieser große Unterschied. Zum einen gibt's das ja jetzt alles quasi frei verkäuflich in der Drogerie oder dann auch in der Apotheke. Oder dann gibt es das halt oft auch als Medizinprodukte, wo man es dann verschreiben kann. Der große Unterschied ist halt, wenn das ein Medizinprodukt ist, ist natürlich auch die Konzentration und die Herangehensweise anders. Aber worauf da natürlich nicht so viel Wert gelegt wird als bei einem Kosmetikprodukt, ist die Anwendung. Also wie sich das auf der Haut anfühlt und wie du dann damit so zurechtkommst. Darum geht's ja da erstmal. Es geht da ja um das Ziel des Effektes so. Und deshalb muss man das so ein bisschen für sich herausfinden. Aber, ganz großes Aber, was man natürlich überhaupt nicht vergessen darf mittlerweile, sind die ganzen Systemtherapien. Also das fängt ja an bei der Neurodermitis und bei der Schuppenflechte. Da hat man mittlerweile wirklich eine super große Bandbreite an Systemtherapien, die man da einsetzen kann, auch mit ganz verschiedenen Wirkmechanismen und Wirkstoffen. Und das bringt für die Betroffenen natürlich ein unheimliches Maß an Lebensqualität zurück. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also sowohl der Juckreiz, der Schlaf, als auch, das ist ja auch so ein großes Ding bei der Derma oder diesen Krankheitsbildern, dein ganzes Leben ist ja davon beeinträchtigt, weil es ist auf der Haut und damit sieht man's. Und das ist ja auch so dieser große Unterschied zu vielen anderen Erkrankungen, die man nicht sieht. Ich will nicht sagen, das ist ja immer so das Ding, auch wenn man es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht real ist, im Gegenteil. Aber dadurch, dass man es so enorm sieht, ist natürlich die Stigmatisierung eine ganz, ganz andere. Und für die Patienten ist das natürlich, gerade wenn das alles im jungen Alter auftritt, unheimlich beeinträchtigend, ne? Und die machen sich ja auch selber ganz, ganz schlimm fertig, deshalb, was sie ja gar nicht bräuchten. Aber deshalb hilft es denen unheimlich, muss man ehrlich sagen. Also es ist echt cool, was da mittlerweile möglich ist.
Und welche nicht-medikamentöse Therapie habt ihr häufig?
Nicht-medikamentöse, also dann natürlich eins meiner absoluten Lieblingswörter ist Lifestyle-Changing. Das bringt natürlich da schon sehr, sehr viel, muss man ehrlich sagen. Gerade bei der Schuppenflechte darf man das nicht unterschätzen, weil das ist zwar eine Erkrankung, die sich erstmal hauptsächlich so an der Haut zeigt, aber letztendlich ist es eigentlich gar keine Hauterkrankung, sondern es ist eine Systemerkrankung, weil ja letztendlich auch dieselben Gänge in Prozess gesetzt werden, wie zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb haben ja Betroffene von der Schuppenflechte, wo das wirklich stark ausgeprägt ist, auch ein wirklich erhöhtes Risiko für Herzinfarkte. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und wenn dann die Schuppenflechte gut behandelt ist, sinkt quasi auch das andere Risiko wieder. Und da spielen tatsächlich viele Komorbiditäten mit eine Rolle. Natürlich ganz groß Klima, Stress, Psyche, aber natürlich auch meine Liebsten Nikotin und Alkohol. Die sind da auch ganz vorne mit dabei, dass man das alles ein bisschen reduziert. Und was ich auch immer gerne sage, es sind ja alles Entzündungsreaktionen im Körper. Und was kann da natürlich auch helfen? Eine anti-entzündliche Ernährung. So, also das spielt ja auch immer alles so mit rein. Und Haut- und Darmgesundheit ist ja sowieso auch immer noch mal so ein Wechselspiel. Da kann man schon auch immer noch mal viel beeinflussen, muss man sagen.
Was würdest du sagen, wie sehr müsst ihr die PatientInnen, gerade auch so Jüngere, weil du das angesprochen hattest, auch mental betreuen, wenn die Erkrankungen im Gesicht haben, schwere Akne oder auch andere Sachen?
Das ist unterschiedlich. Also das merkt man wirklich, was da für eine Diskrepanz gibt, wie unterschiedlich die Patientinnen das Ganze so aufnehmen. Zum bestes Beispiel ist ja zum Beispiel auch die Vitiligo, ich glaube Weißfleckenkrankheit ja auch genannt. In den letzten Jahren hat sich das ja enorm verändert, einfach auch durch die sozialen Medien habe ich das Gefühl, dass es viel, viel mehr Akzeptanz für diese Erkrankung gibt und es nicht mehr als etwas ist, was einen irgendwie anders macht, sondern halt, dass es auch die Betroffenen eher als etwas sehen, was sie besonders und einzigartig macht. Und das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Wandel dabei. Und ich finde, sobald man merkt, das ergibt sich ja eigentlich schon relativ schnell im Gespräch, dass die Patienten das dann doch sehr beeinträchtigt, dann bin ich persönlich da auch ganz hinterher, ihnen das zum einen zu nehmen. Es ist auch mit eines meiner ersten Sätze, wenn Patienten zu mir kommen mit einer Akne, dass ich ihnen sage, es liegt nicht an dir. Also du hast dich jetzt nicht irgendwie nicht ordentlich gewaschen oder dass du irgendwas verkehrt gemacht hast. Klar, man kann das ein bisschen beeinflussen mit der richtigen Reinigung und Pflege, aber du hast nichts falsch gemacht. Das kommt von innen. So, wir kriegen das auch gemeinsam wieder hin, aber du musst dir selber nicht irgendwie die Schuld dafür geben, weil das ist ja auch wirklich so eine Erkrankung, gerade in diesem jugendlichen Alter in der Schulzeit, das belastet dich. Das belastet dich ja wirklich. Und das finde ich auch super wichtig, den Leuten das so zu sagen, dass es nicht an ihnen liegt. Weil ich glaube, ganz viele suchen ja dann immer so die Schuld. Das ist ja wie, wenn sie mit dem Fußpilz kommen, gibt es tatsächlich auch ganz oft, dass sie dann sagen, warum? Warum? Und dann meine ich auch, wir werden jetzt nicht mehr diesen einen Auslöser dafür eruieren können, ob es jetzt die Yogamatte war oder im Schwimmbad. Wir werden es nicht mehr herausfinden, aber wir werden es zusammen lösen, das Problem. So, und dann geht's los.
Und bei welchen Erkrankungen würdet ihr operieren?
Also, das ist ja auch so eine tolle Sache an der Derma, wie vielseitig das ist und dass man auch halt so kleine OPs ganz normal auch ambulant machen kann. Ganz vorne dabei sind natürlich diese verschiedenen Hautkrebsarten, sei es jetzt weißer oder schwarzer Hautkrebs, das macht man auch ambulant, ganz normal. Das machen wir. Wir machen auch so kleine Lipome oder Atherome, also solche kleinen, früher hat man gerne gesagt, Krützbeutel. Das ist quasi so wie beim Pimpelpopper, einmal tschum, rausschießt nach dem Motto. Das machen wir auch. Was machen wir noch? Also ja, oder halt ganz normale Leberflecke quasi, ohne dass das jetzt schon schwarzer Hautkrebs sein muss. Die holen wir natürlich auch raus. Aber ich glaube, das ist so das meiste. Oder natürlich dann doch mal eine Hautprobe einfach nur, wenn man noch nicht weiß, was es ist.
Wie gehst du damit um, wenn mal ein Patient kommt, der hat eine ganz klare Diagnose und dem bietest du eine Therapie an und er kommt wieder und irgendwie sind seine Erwartungen nicht erfüllt worden?
Ach, das ist tatsächlich auch so eine Sache in der Derma. Das passiert auch relativ häufig, zum Beispiel auch bei solchen Sachen wie der Rosacea. Rosacea, das ist eine ganz, ganz häufige Erkrankung bei Männern und bei Frauen. Da hat man zum Beispiel auch mitunter so eine Entzündung in den Blutgefäßen, weshalb die wie so ein bisschen erweitert erscheinen. Und es spielt auch eine gewisse Milbenart, die Demodex-Milbe, eine Rolle. Die haben wir alle ganz normal auf der Haut und manchmal überwuchert die quasi einfach. Und dann erinnert es mitunter richtig an so eine Akne. Aber es ist keine Akne, großer Unterschied, denn man hat keine Komedie. Also keine Mitesser, aber es wird mitunter halt richtig papulös. Und das ist mitunter gar nicht so einfach, dass so schnell, vor allem schnell. Schnell ist in der Derma eigentlich fast nichts, muss man ehrlich sagen. Ich sage immer, die Haut ist ein Marathon, kein Sprint. Ich weiß, wir wünschen uns alles wäre anders, aber so ist es leider. Und dann, selbst wenn man quasi diese Papeln und Pusteln gut in den Griff bekommen hat, bleiben diese Äderchen. Das ist ja auch ganz normal im Laufe des Lebens. Die Hautstruktur, Beschaffenheit ändert sich und dann ist es auch ganz normal, dass gerade im Wangenbereich diese Äderchen hinzukommen. Und dann sitzen die Patienten vor dir und sagen, ja, aber hier, das Äderchen ist immer noch da. Was macht man da jetzt? Und dann sage ich, ja, da müssen wir jetzt aber auch mal realistisch sein. Das kann die Creme auch nicht. Also die Creme hat wirklich alles getan, was sie konnte und die hat es auch voll erfüllt. Aber diese Äderchen kriegt die halt auch nicht weg. So, und dann kann man halt mit anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel dann verschiedenen Lasern arbeiten und das funktioniert ja auch wirklich gut.
Du hast es schon kurz gesagt, aber weshalb hast du dich genau für die Weiterbildung in der Dermatologie entschieden?
Das kam dann irgendwie ganz natürlich. Also wie gesagt, ich war halt erst, habe ich Praktikum in der Akutpsychiatrie dann gemacht. Das fand ich auch ganz gut. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich dachte, Akutpsychiatrie fand ich zwar klasse, aber auf lange Sicht sehe ich mich doch eher im ambulanten Setting, auch in der Praxis. Und da finde ich Akutpsychiatrie dann doch wieder ein bisschen schwierig. Auch einfach, um so diesen Abstand zum Patienten trotzdem wahren zu können. Und dann habe ich halt geguckt, wo steckt viel Psyche drinne, außer in der Psychiatrie. Und dann bin ich auf Derma gekommen, weil ich dachte, in kaum einem anderen Fachgebiet spiegelt sich das ja so sehr wieder, außer in der Psyche wie in der Derma. Und dann habe ich angefangen, dort Formulaturen zu machen. Und dann hatte ich dort eine Praxisformulatur, habe im Klinikum Formulaturen gemacht. Und dann hat mich die Praxis, wo ich Formulatur gemacht habe, tatsächlich auch übernommen, dass ich dann das restliche Studium dort als studentische Hilfskraft auch gearbeitet habe. Und ich habe mich dann jedes Mal, wenn ich dort auf Arbeit kam, habe ich mich richtig heimisch gefühlt und richtig angekommen. Und ich dachte mir, das ist ein richtig gutes Zeichen. Das ist wirklich, das sollte einem zu denken geben, wenn man das so fühlt. Ja, und dann habe ich alles auf die Derma ausgerichtet. Dann habe ich auch das PJ halt dort gemacht. Und ich finde es auch einfach alles super interessant und es ist so vielseitig. Es ist so cool, was man alles damit machen kann. Also ich finde es wirklich klasse. Ja, und dann hat es sich das so ein bisschen so ergeben.
Ja, cool. Interessierst du dich auch für die kosmetischen Behandlungen?
Also ich finde es interessant, aber das ist was ich aktuell tatsächlich noch gar nicht mache. Und das finde ich aber eigentlich auch wichtig, muss ich ehrlich sagen, dass man auch erstmal diese ganz klassische Dermatologie lernt. Habe ich erst letztens einen Artikel drüber gelesen, fand ich nämlich auch sehr interessant, über diese ganzen Bezeichnungen Experte, Expertin für ästhetische Medizin, Beauty Doc, diese ganze Bubble, sag ich mal, weil das sind ja alles keine geschützten Titel. Du kannst dich, sobald du mit dem Studium fertig bist oder auch wenn du nicht Medizin studiert hast, kannst du dich als Beauty-Doc benennen oder halt als Experte für ästhetische Medizin und hast aber keinerlei Ausbildung oder irgendwas in diesem Fachgebiet, ist ja auch kein richtiges Fachgebiet, genossen. Und das finde ich mitunter wirklich schwierig. Also mittlerweile können ja sogar Heilpraktikerinnen Hyaluronsäure und dieses Baby-Botox spritzen und sich dann quasi auch als Experte für ästhetische Medizin benennen. Und das finde ich echt schwierig. Oder man kennt ja auch einige, die dann bei uns einfach nach dem Studium sich selbstständig machen, noch nie wirklich ja als Arzt oder Ärztin gearbeitet haben und dann rein in diese ästhetische Medizin gehen. Ich will nicht sagen, dass sie das dann nicht gut können, aber ich finde es wichtig, gerade für dieses Gesamtbild, ich möchte Dermatologin werden, da gehört halt unheimlich viel mehr dazu. Da ist diese ästhetische Medizin macht einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentteil aus. Und ich finde es halt ganz, ganz wichtig, alles andere mindestens genauso gut zu können. Also das ist auch der Anspruch, den ich da selber an mich habe. Sonst hätte ich ja auch einfach gleich Ästhetik machen können. Hättest du auch machen können. Können wir auch jetzt machen.
Kann ich jetzt auch jetzt machen, ja.
Ja, können wir auch jetzt machen.
Wenn ich mal frei habe.
Genau.
Ja, hast du schon genau richtig gesagt. Und letztlich, was am Ende zählt, ist ja die Qualität und die leidet darunter.
Mhm.
Und auch für Außenstehende, also für Patienten und Patientinnen, ist es schwierig zu differenzieren. Die meisten, denke ich, wissen das gar nicht. Aber wie sollen sie differenzieren? Wer ist jetzt jemand, der hat so eine Zusatzbezeichnung vielleicht und ist quasi medizinisch dazu auch ausgebildet, weiß auch, was schiefgehen kann und so? Und wer nennt sich einfach nur so und hat vielleicht ein paar Kurse gemacht oder auch viele Kurse? Das ist ja, sei ja gar nicht dahingestellt, aber der bringt halt nicht dieses medizinische Know-how noch zusätzlich mit, die es halt vielleicht auch zusätzlich braucht. Weil auch bei Beauty-Behandlungen kann ich mir gut vorstellen, gibt es auch Patienten, Patientinnen, die haben auch Hauterkrankungen, in die man dann vielleicht reinspritzt oder sonst irgendwelche Behandlungen macht, die vielleicht gar nicht richtig sind. Aber wenn man das nie gesehen hat, wie du so schön gesagt hast, es nie gesehen hat, nie angefasst hat, nie einen Patienten, Patientin dazu hatte, dann ist es schwierig.
Ja.
Mich würde aber noch interessieren, das ist ja ein Fach, mit dem kann man sich super gut niederlassen. Kann man denn auch Teile von der Weiterbildung ambulant machen oder muss man alles im Krankenhaus machen?
Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Mittlerweile kann man in einigen Bundesländern die Weiterbildung komplett ambulant machen.
Ah, krass.
Also das zeigt ja auch, dass es halt wirklich ein sehr, sehr ambulantes Fach ist.
Spannend.
Das Schwierige ist dann natürlich nur, wie es immer ist, eine Stelle zu finden.
Noch so eine Frage in eigener Sache. Was sind so deine Tipps? Was können wir alle für eine gesündere Haut tun?
Also ich weiß, ihr könnt es alle nicht mehr hören, aber an oberster Stelle steht natürlich der Sonnenschutz. Also ich weiß, wir lieben die Sonne alle, aber sie kann halt auch richtig böse sein. Und da ist das eine quasi diese forcierte Hautalterung durch die UV-Strahlung und zum anderen dann halt aber natürlich auch, ja, der gute alte Hautkrebs. Also deshalb, wenn man, ich sag immer, dass man muss das morgens einfach in die Routine integrieren, wie das morgendliche Zähneputzen. Das muss genauso normal werden, bevor man morgens das Haus verlässt, dass man quasi Sonnencreme aufträgt. Wenn es jetzt absoluter, düsteres Winterwetter ist, dann sage ich auch, okay. Ist in Ordnung. Aber so für diese Routine finde ich es nicht verkehrt, wenn man sich es einfach angewöhnt. Dann, was ich auch wichtig finde, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber man muss nicht diese ganzen Trends, die gerade auf Social Media kursieren, mitmachen. Also da wird einem ja gerne suggeriert, man müsse alle möglichen Wirkstoffe besten noch kombiniert miteinander gleichzeitig auf der Haut auftragen, um die perfekte Glasskin zu bekommen. Und erstens, die perfekte Haut gibt es nicht. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Deine Haut wird für immer Poren, kleine Fältchen und auch Haare haben, einfach weil unsere Haut ist ein Organ. Das ist ein Organ, was lebt und sich verändert. Und das ist auch normal. Das ist normal und das ist auch nichts, was wir irgendwie wegbekommen müssen. Und das finde ich auch ganz schlimm, dass das einem so gerne suggeriert wird, dass das so sein müsste, weil es ist einfach nicht so. Und da kannst du meinetwegen noch die beste Skincare-Routine haben. Das geht einfach nicht weg, weil es normal ist, weil es Haut ist, weil es ein Organ ist. Wenn man dann alle möglichen Inhaltsstoffe da versucht, gleichzeitig kombiniert anzuwenden, dann geht halt meistens nur die Hautbarriere kaputt. Und dann kann erstens sowieso nichts mehr wirken. Und zweitens dauert es Ewigkeiten, dann wieder diese Hautbarriere aufzubauen, dass dann wirklich wieder die Haut auch arbeiten kann, so wie sie arbeiten soll. Also das finde ich mitunter wirklich auch gefährlich. Es gab ja jetzt, glaube ich, auch in Schweden so einen Beschluss, dass keine Produkte mit Retinol zum Beispiel, Vitamin C, an Leute unter 12 Jahren verkauft werden sollen. Weil die sich wirklich schon in diesem jugendlichen, kindlichen Alter, wo die diese Wirkstoffe überhaupt nicht brauchen, die Haut kann damit auch gar nicht umgehen, sich das alles quasi aufgetragen haben, weil das gerne auf TikTok so gesagt wird, dass man das machen muss.
Je früher man anfängt, desto besser.
Ja, das ist aber wirklich ein absoluter Trugschluss. Am Ende macht das wirklich auch mit dem Retinol, finde ich. Ich weiß, ich preise das an und es hat auch voll seine guten Seiten, aber auch unter 20, auch unter 25, finde ich, muss man das noch nicht machen. Muss man wirklich noch nicht machen. Also dann kann die Haut halt sogar schneller altern, muss man ehrlich sagen.
Kann man auch zu viel pflegen? Also
ja, das meine ich, ja. Oder auch, wenn es zu okklusiv ist zum Beispiel. Oder was viele immer sagen, dass sie Sonnencreme nicht gut vertragen, dass sie dann so kleine Pickelchen bekommen. Hm. Manchmal gibt es das, ja, dass das quasi zu fettig ist. Aber oft ist eher das Problem, dass man nicht an sich die Sonnencreme nicht verträgt, sondern dass man sie nicht wieder ordentlich runterbekommt am Abend. Das ist dasselbe wie mit dem Make-up. Weil zum Beispiel Make-up oder auch Sonnencreme, die quasi auf einer ölbasierten Formel sind, die muss man quasi auch mit wieder was Ölhaltigem runter machen, sonst bekommt man die nicht richtig wieder runter. Und dafür eignet sich zum Beispiel auch dieses Double Cleansing. Also das finde ich auch wirklich nicht verkehrt, dass man dann halt am Abend erst mit einem Reinigungsöl auf die trockene Haut drüber geht und danach halt nochmal mit einem wasserbasierten Waschgel. Weil das ist auch wichtig, denn wenn diese Ölrückstände bleiben, dann verstopft es auch wieder nur die Poren. Aber so, dass man quasi einmal alles komplett runterbekommt. Und es reicht aber schon für die allermeisten. Dann halt ordentlich das Gesicht abtupfen. A und O ist immer so eine gute Feuchtigkeitspflege, sage ich. Einfach, damit man diese Hautbarriere halt auch stärkt. Meinetwegen noch ein bisschen Ceramide rein, ist in Ordnung. Und dann kann man sich auch langsam rantasten, einen Wirkstoff zum Beispiel einzubauen. Langsam. Sowohl von der Dosierung als auch von der Intensität. Nacheinander. Die Haut ist ein Marathon. Kein Sprint. Nicht überfordern, weil sonst geht sie nur kaputt. Und das wollen wir nicht.
Amen.
So.
Ja. Vielen lieben Dank, Elli, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und bis bald, hoffentlich.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel. Moderation Florentine Klemann. Projektleitung Nadine Spöri. Redaktion Dr. Vera Prinosil, Alina Schulte und Ines Elsenhans. Produktion und Technik Johannes Sassenroth und Benze Böritz.